Emil, hast du dich schon mal gefragt, wie die Superreichen eigentlich investieren? Weil die müssten ja eigentlich wissen, wie es geht, oder? Weil ehrlicherweise irgendwie müssen die ja auch an das Geld gekommen sein.
Ja, ich frage mich ehrlicherweise eher, wie ich das Geld ausgeben würde, wenn ich es hätte.
Clever.
Aber klar, theoretisch müssen sie es ja wissen oder auch nicht. Und das schauen wir uns, diese Frage schauen wir uns in dieser Folge Finanzen ganz einfach an. Heute mit dir, Sophie, und mir, Emil von Finanztipps. Saidi hat heute frei oder zumindest frei von unserer Podcastaufnahme.
Richtig.
Und dann schauen wir auch mal so ein bisschen, ob man das nachbauen sollte oder nicht.
Ja, also was können wir eigentlich tatsächlich lernen von den Superreichen und was sollten wir vielleicht eher ignorieren?
Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, bevor es jetzt losgeht und du dir denkst, oh, ich will auch superreich werden, die sichere Option, zumindest im Alter vielleicht nicht superreich, aber okay, wohlhabend zu sein ist, wenn du früh genug anfängst mit deiner Altersvorsorge. Und wie das geht, erfährst du ganz einfach in unserem kostenlosen E-Paper zur Altersvorsorge. Das verlinken wir dir auch in den Shownotes. Schau einfach mal rein, dann weißt du, wie du am besten investieren musst. Und ja, wir schauen am besten jetzt mal auf die Superreichen. Ich bin schon
auf
gespannt.
Die Superreichen. Ja, ich meine, die Superreichen, das muss man jetzt mal vielleicht kurz einordnen, was damit gemeint ist. So in der Recherche sind unterschiedliche Definitionen aufgekommen. Manchmal heißt es ab 40 oder ab 50 Millionen, manche sagen ab 500 Millionen, manche sagen ab Milliarden. Wir sprechen jetzt heute primär über die Milliardäre tatsächlich. Mhm. Weil dazu tatsächlich auch ein paar gute Studien existieren. Genau. Aber grundsätzlich könnte man ja mal denken, die Reichen kennen erstmal alle Tricks, weil sonst wären sie halt nicht so weit gekommen. Aber es ist halt die Frage, wie sind sie denn so weit gekommen und wie sind sie ans Geld gekommen und auch wie investieren sie es, also wie vermehren sie es, weil auch das können sie in der Tendenz erstmal ganz gut.
Ja, ich hätte persönlich auch die Milliarde als Grenze gezogen. Für mich ist so die Grenze von reich zu superreich. Bekannter von mir aus Hamburg, der hat immer gesagt, wenn bei so der Unterschied zwischen du hast ein Segelboot und du hast ein Motorboot. Der hat immer gesagt, wenn du ein Segelboot hast, dann hast du Geld. Und wenn du ein Motorboot hast, dann hast du Geld über.
Aha, okay.
Und für mich ist auch so die Milliarde die Grenze, weil das ist so das Ding, da könntest du dir theoretisch so aus Spaß so einen Fußballclub kaufen oder so.
Machen
also
sie
so
auch gern.
Genau, also so ein richtig, das ist ja eigentlich ein krass unnötiges Hobby.
Ja.
Und dafür hast du dann Geld über sozusagen. Ja. Deswegen, also
weil du Bock drauf hast.
Ich würde der Grenze zustimmen auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, es ist halt schwer, eine Studie zu machen mit Hass- und Segelboot oder Motorboot.
Klar.
Aber können wir ja mal anbringen. Ansonsten erklären wir heute, macht das, was die Reichen machen, auch Sinn für dich und mich? Und dann erstmal die erste Frage. Weißt du eigentlich, wie viele Milliardäre es überhaupt in Deutschland gibt?
Also ich hätte jetzt geschätzt um die 100. Also es ist schon dreistellig.
Mhm. Ich hätte gedacht, es ist weniger, als es dann am Ende ist.
Weil es gibt ja schon auch viele, die in diesem unteren Bereich sind. Also in Deutschland gibt es ja nur so ganz wenig, so ganz dicke Fische.
Ja.
Aber es gibt ja schon viele, die in diesem unteren Milliardenbereich immer mitspielen. Da ist ja so das, ich schaue mir immer diese Liste an vom Manager-Magazin, die Liste der reichsten Deutschen. Und da würde ich sagen, in diesem 1-2 Milliardenbereich sind schon viele Leute dabei.
Ja, ist eigentlich auch so bescheuert, weil wenn man sich überlegt, in diesem 1-2 Milliarden, als wäre das nicht ein Riesenunterschied, ob man 1 oder 2 Milliarden hätte, ist natürlich ein Riesenunterschied. Tatsächlich waren es jetzt 2025 156 und ich glaube, das kommt auch ein bisschen dadurch zustande, dass eben die vielleicht so 5-6 Milliarden haben, Erben haben und das dadurch verteilt sich dann. Dann hast du auf einmal hast du dann auf einmal 5 Milliardäre,
klar,
die jeweils eine haben.
Aus 6 Milliarden macht quasi 3 mal 2 oder so.
Genau, richtig. So, und deswegen werden es eben auch halt immer mehr. Und wie schätzt du das ein, wie viele dann davon tatsächlich auch Selfmade-Millionäre oder Milliardäre sind?
Boah, ich glaube, das sind ganz, ganz wenig.
Mhm.
Weil mir fallen jetzt auch nicht viele ein. Also ich wüsste aus dem Stegreif nur 2 Gruppen, so auf die Schnelle. Die BioNTech Gründer und diese SAP-Clique, also so Dietmar Hopp, Klaus Tschira quasi. Aber das sind jetzt nicht sehr viele. Also so die ganz Großen sind ja schon so ererbte Vermögen. Die Aldi-Familien, die Quanz-Klatten-Familie.
Ja.
Oh, jeder 5? Nee, weniger. So 12%?
Es sind tatsächlich 26%. Okay. Also tatsächlich jeder 4. Milliardär ist self-made. Das ist aber tatsächlich im globalen Vergleich, wenn man sich so die Studien anschaut, extrem wenig. Also Deutschland hat tatsächlich im Vergleich sehr wenige self-made-Millionäre und sehr viele eben vererbte Milliardäre im Vergleich zu anderen Ländern. Und zwar gerade in den USA und in China gibt es sehr hohe Anteile an Selfmade-Milliardären, wobei wir das vielleicht nochmal einordnen. Was sind denn Selfmade-Milliardäre überhaupt?
Das finde ich ist halt auch so die Frage. Also zum Beispiel, man sagt ja immer bei Bill Gates zum Beispiel, ja, der hat so in der Garage seiner Eltern Microsoft aufgebaut.
Ja.
Klar, der hat enormen Erfolg gehabt und ein riesiges Vermögen erwirtschaftet. Aber man muss, finde ich, halt auch schon sehen, der hatte jetzt Eltern, die hatten erstmal eine Garage. Das klingt jetzt so banal, praktisch. Aber die hatten ein freistehendes Haus
gerade
in der Garage.
USA,
so.
Ja, richtig.
Hat gute Schulen besucht und sowas, hat auch gute Universitäten besucht, egal ob du jetzt den Abschluss machst oder nicht.
Mark Zuckerberg, ähnliches Thema.
Und naja, wenn du halt schon mal Eltern hast mit einem freistehenden Haus, mit einer Garage, die dir den Platz und die Sicherheit geben können, dass du so eine Geschäftsidee ausprobierst, hast du halt vielen Leuten schon auch viel voraus, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, wenn man überlegt, dass gerade in den USA viele Leute 2 bis 3 Jobs machen müssen, um überhaupt ihren Unterhalt bestreiten zu können, dann ist es natürlich ein Luxus, sich überhaupt hinsetzen zu können, irgendwie an einem Nachmittag und mit dem Programmieren anzufangen.
Und China, würde ich sagen, ist natürlich auch nochmal so ein Sonderfall. Also, um Gottes Willen, da gibt es bestimmt Leute, die da krasse Experten dafür sind. Aber durch diesen wirtschaftlichen Umbruch, den China hatte, hast du natürlich ganz krasse Möglichkeiten, die ein Geschäftsmodell aufzubauen, die du anderswo jetzt einfach nicht hattest, weil es in fast allen Branchen etablierte Größen gibt.
Genau, die Milliardäre, die wir jetzt hier nennen oder auch die aus China, das ist natürlich, ne, da gibt es das Thema mit der Währung. Das wird natürlich in US-Dollar gemessen. Das ist jetzt nicht in Yen oder in anderen Größen, weil sonst wäre es ja jetzt nicht vergleichbar. Genau. Aber eben, es sind dann doch oft Leute, die Unternehmen gründen und dadurch eben sehr viel Vermögen aufbauen. Wobei man da jetzt auch nochmal vielleicht ein Missverständnis auflösen kann. Vermögen ist ja nicht gleich Vermögen. Vermögen heißt ja nicht, wenn ich Milliarden Vermögen habe, dass ich auf meiner Bank Milliarden liegen habe. Das heißt ja erstmal nur, dass ich im Zweifel vermutlich alles, wenn ich alles verkaufen würde, dann hätte ich vielleicht. Aber die meisten haben tatsächlich einfach sehr hohe Anteile an ihren sehr erfolgreichen Unternehmen.
Das wäre mal interessant, wie hoch quasi, also wie stark unterscheiden sich auch je nach Kategorie von Geschäftszweig die Cashquoten von Milliardären. Das wäre natürlich interessant. Also wie viel flüssiges Kapital hat jeder von denen? Ich vermute mal, wenn du jetzt, also sagen wir, du hast so einen Fußballclub als Hobby und pumpst da Geld rein, dann brauchst du schon relativ gut verfügbares Kapital. Also wenn man jetzt so zurückdenkt, keine Ahnung, Roman Abramowitsch, was der so Kohle in den FC Chelsea früher gepumpt hat. Du musst auch einfach irgendwie pro Transferperiode deine 140 Millionen erstmal rumliegen haben, wo du dann sagst, ja komm, das überweise ich euch nächste Woche, gar keinen Stress. Aber
Ja, ich glaube, dass das vermutlich auch viel so persönliche Präferenz ist, wenn man sich jetzt so einen Elon Musk anschaut, der auch lange gesagt hat, dass er zum Teil nicht mal ein eigenes Haus hat und bei anderen auch, was hat er irgendwie damals erzählt, irgendwie sowas in die Richtung, er hat irgendwie übernachtet bei anderen auf der Couch und hat kein eigenes Auto, der eben gefühlt sein ganzes Vermögen zeitweise nur in seinen Aktien von Tesla und so liegen
hatte. Das ist quasi so das Pendant zu, wenn du so eine 100% ETF-Quote.
Ja, richtig. Also ich lege, und auch so eine gefühlt 80%ige Sparquote. So, ich lebe von nichts. Meine Lebenshaltungskosten sind so 10% und den Rest baller ich da rein. Ja.
Aber trotzdem hast du da natürlich den Vorteil, wenn du so ein großes Vermögen in Unternehmensanteilen hast, du kannst dir halt trotzdem Geld leihen und davon dein Lebensunterhalt bestreiten. Und das ist sicherlich, ich meine, in den USA ist das steuerlich dann auch sehr günstig.
Ja, das ist ja der große Vorteil und das, was auch häufig kritisiert wird, ist ja, dass eben gerade Beispiel Elon Musk, der dann irgendwie Twitter damals gekauft hat, größtenteils gar nicht mit Geld, sondern einfach mit geliehenem Geld von den Banken und hat dann seine Aktien als Collateral hinterlegt, muss dadurch auf sein ganzes Vermögen gar keine Steuer zahlen. Was natürlich noch mehr zu dieser Ungerechtigkeit und dieser Schere in den USA führt, dass natürlich solche Steuertricks angewendet werden. Ja.
Und da ist natürlich einfach das Problem, dass du halt bei einem normalen Vermögen kannst du das natürlich nicht machen. Also wir könnten jetzt sicher auch beide theoretisch unser Aktiendepot beleihen, aber davon kannst du halt jetzt einfach keinen Lebensunterhalt bestreiten von dem, was da rauskommt.
Nee, tatsächlich nicht. Und vor allem auch nicht ganze Unternehmen aufkaufen, um da dann auch nochmal Aktienanteile zu haben, von denen man dann noch mehr verdienen kann. Das ist ja schon eigentlich kein schlechtes Geschäftsmodell, sofern die Unternehmen dann auch erfolgreich sind. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Die Frage ist ja dann, ne, jetzt haben wir jetzt viel über die US-Milliardäre, aber generell auch in Deutschland und auf der Welt, was wollen die Superreichen eigentlich? Was sind deren Ziele, wenn sie mit ihrem Geld umgehen und wenn sie das Geld investieren? Und man könnte jetzt denken, wenn man so viel Geld hat, du sprichst die ganze Zeit über diese Fußballvereine und dann würde man ja denken, gut, dann interessiert es die auch gar nicht mehr, wo sie ihr Geld überall ausgeben. Dann wird man so ein bisschen sehr laissez-faire. Aber Studien zufolge investieren sie es halt nicht nach maximalem Zock, sondern die sind halt ihnen schon wichtig, dass ihr Vermögen erhalten bleibt, dass sie eben nicht auf einmal keine Milliardäre sind, sondern die wollen auch ihr Vermögen erhalten und es vor allem tatsächlich auch, so banal es klingt, gegen die Inflation schützen. Also auch die wollen nicht in 10 Jahren dastehen und auf einmal dass das Geld weniger wert ist. Dann ist ihnen natürlich auch die steuerliche Perspektive wichtig und das große Thema, gerade in Deutschland, Erben.
Ja, klar.
Genau. Und das sind so die 4 Bereiche, die denen scheinbar am wichtigsten sind. Und wie löst man das dann am besten? Diversifizieren, so einfach es ist.
Klar.
Ne?
Im Endeffekt, also die Summen unterscheiden sich natürlich und dann auch die Vehikel und Optionen, die man hat. Aber du stehst ja am Ende immer vor den gleichen grundlegenden Problemen. Also habe ich ein Klumpenrisiko, egal welcher Art. Ja. Elon Musk zum Beispiel hat ja eigentlich ein Klumpenrisiko, nämlich den Tesla-Aktienkurs.
Ja.
So. Ist jetzt lustig, hier so drüber zu reden, weil das ist so ein bisschen dieser Sportschau-Effekt. Ne? Du hast selber keine Ahnung und sagst anderen Leuten, wie sie Fußball spielen sollen.
Ja.
Aber ist natürlich ein theoretisches Klumpenrisiko. Klar, manche Leute sind vielleicht sehr, sehr stark in den Investments von einzelnen Märkten abhängig, also von der EU zum Beispiel. Also klar, Aldi ist auch groß in den USA und hat da ein Geschäft am Laufen, aber trotzdem ist es ja vor allem immer noch ein europäischer Konzern. Also man hat natürlich die gleichen Diversifizierungsklumpensrisiken und so weiter, Steuersachen, die du sonst auch hast. Die Probleme sind die gleichen, die Mittel sind wahrscheinlich dann andere, denke ich mal. Weil je mehr Geld du hast, man lacht immer so über so Investments in so Fußballclubs, aber es gibt ja da, würde ich auch sagen, so 2 Arten von Milliardären. Für die einen ist das so ein exaltiertes Hobby, wo du dann auch einfach Geld versenkst. Und du kannst aber sicherlich auch, wenn du das vernünftig betreibst, also vor allem auch wie in der NFL und also im American Football und solche Sachen, wenn du das vernünftig und rein aus Geschäftsperspektive betreibst, ohne da jetzt emotional so groß dahinter zu sein, ist sowas sicher auch ein Vermögenswert, weil allein schon gerade in diesen amerikanischen Ligen mit begrenzten Teilnehmerzahlen ist ja so die Lizenz auch schon was wert von deinem Team.
Ja, es gibt tatsächlich da auch so ein bekanntes Beispiel aus den USA und das ist die Walton Family. Das sind quasi die Erben von Walmart. Und das sind so mit die reichsten Menschen der Welt tatsächlich. Und da ist auch einer der Erben, hat auch eine amerikanische Footballmannschaft gekauft. Aber das ist ein bekanntes Beispiel. Die haben auch einen enorm großen Teil ihrer Milliarden, stecken die in Aktien-ETFs. Tatsächlich.
Ah, okay. Ja, klar.
Das ist so ein...
So ein günstiges Vehikel für Diversifizierung. Also deswegen ja. empfehlen wir es ja auch, weil
Richtig.
Du mit wenig Aufwand das Risiko streuen kannst.
Ja.
Also klar, kommt, da ist natürlich trotzdem eine Option. Also egal wie ja. du das jetzt, du kannst ja theoretisch bestimmt da auch...
Es balanciert halt dieses Klumpenrisiko auf der einen Seite mit dieser Footballmannschaft, eher diesem Hobby-Investition, wo wir ja auch sagen, naja, du kannst schon 5% deines Investitionsvolumens nicht nur in Aktien-ETF stecken, wenn du das möchtest, aber das hebelt das halt dann wieder. Ne? Dass ja. wenn es dem Footballverein nicht so gut geht, muss der sich keine Sorgen machen. Weil das ja. ist halt nicht, der kauft halt nicht nur Footballverein am Ende des Tages auf. Und da gibt es noch ein anderes bekanntes Beispiel, das ist Ray Dalio oder Dalio. Und
ach, das ist so ein Hedgefonds-Typ,
ja,
oder?
Richtig, der hat den vermutlich bekanntesten, größten Hedgefonds der Welt gegründet, nämlich Bridgewater. Und der ist, ich meine, sein Vermögen, man kann sich das so über die Jahre anschauen, das hat schon eine gewisse Volatilität. Also da geht's, also der ist immer Milliardär, aber das sind mal ein paar Milliarden mehr und mal ein paar Milliarden weniger. Aktuell hat er 15,4 Milliarden.
Krass.
Und natürlich er hat ein Unternehmen gegründet und das war's, sondern er berät ja auch aktiv zum Thema Investment. Und er sagt, dass er ihn empfehlen würde, für jedermann in rund 15 voneinander unabhängige Unternehmen bzw. Investments zu investieren oder das Geld zu streuen, die ein unterschiedliches Risikoprofil haben.
Ja.
Ja. Klingt jetzt erstmal ja auch logisch und also ne, ist ja Diversifikation. Sollte man vielleicht an der Stelle einordnen. Das ist so ein Tipp. Grundsätzlich ja. Würden wir das jetzt selber für uns umsetzen?
Also ich glaube so, bei der Alltagstauglichkeit hat dieser Rat, glaube ich, eine Schwäche. Und ich glaube, das ist... Ich würde theoretisch zustimmen, man kann natürlich sagen, ist 15 genug? Also ja. du kannst die Diskussion, das ist ja fast eher eine religiöse Diskussion. Ist das zu ja. wenig, ist das zu viel und so weiter? Aber für mich ist im Alltag das Problem. Also Ray Dalio ist ja professioneller Investor.
Der macht den ganzen Tag nichts anderes.
Genau, also und der sieht viele Kennzahlen von Unternehmen und Börsenkursen und so weiter. Der weiß, in welchen Geschäftsfeldern die aktiv sind. Der weiß auch, wie diese Geschäftsfelder so strukturiert sind. Also der hat so einen Überblick über solche Dinge, weil er das beruflich macht. Der macht es mindestens 40 Stunden die Woche, würde ich jetzt mal vermuten.
Ich glaube auch. Und ich glaube, dass er zusätzlich halt auch noch so ein Riesenteam hat an Experten, die
genau.
da halt auch nochmal.
Das kommt nochmal dazu. Ja. Also der hat auch noch Angestellte, die ihm das aufbereiten. Also er muss quasi nur noch, wenn es gut läuft, gut gemachte Zusammenfassungen lesen. No front, es ist trotzdem,
ja.
der Mann hat viel Verantwortung, aber genau dafür hast du ja Fachleute, die du beschäftigst.
Richtig.
Und das Problem ist halt, für jetzt den Normalo, jetzt so wie wir beide, aber auch wie du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, du sitzt halt in der Früh im Auto, fährst zur Arbeit oder sitzt in den Öffentlichen, fährst zur Arbeit auf dem Fahrrad, dann arbeitest du, dann kommst du nach Hause, dann musst du deinen ganzen Haushalt machen, vielleicht
ja.
noch Sport machen, vielleicht hast du eine Familie, mit der du Zeit verbringen und um die du dich kümmern musst, dann musst du vielleicht zum Elternsprechtag oder so.
Ja.
Und wann sollst du jetzt 15 Investmentmöglichkeiten durchleuchten, ob das eine gute Option ist?
Ja, hinzu kommt ja auch, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, gut, dann mache ich halt Daytrading hauptberuflich. Naja, du hast halt trotzdem nicht das Team an, weiß ich nicht, 100 Experten, die dir das, wie gesagt, nochmal ganz genau analysieren und rausfinden, wo ist jetzt hier das geringste Risiko. Also der hat ja schon auch die Möglichkeit, maximal das Risiko zu minimieren.
Und ich glaube auch jetzt ja. nicht, dass es darum geht, dass er damit meint, dass du Daytrading machst. Also ihm geht es ja. ja wahrscheinlich darum, dass du sagst, dass er sagt, okay, du investierst in eine Immobilie, ist eine
ja.
weg, dann bleiben noch 14 andere, dann investierst du in irgendein sicheres Anlageprodukt, also zum Beispiel irgendwelche Staatsanleihen, die du
ja.
durchrotierst oder so, also wie wenn du einen Geldmarkt-ETF hast. Bleiben noch 13 andere Sachen und dann kannst du natürlich in 13 große Konzerne investieren aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern, aus unterschiedlichen Ländern, die unterschiedlich
Ja, er sagt ja schon unterschiedliche Risikoprofile. Das heißt also, eigentlich müsste es ja auch kleine und große Unternehmen und dann völlig unabhängige Produkte. So würde ich das jetzt
interpretieren. Genau, so zum Beispiel so, du machst, nimmst irgendeine Firma, die so Konsumgüter herstellt, also die Güter des täglichen Bedarfs, Zahnpasta, Shampoo, solche Dinge. Du kannst in irgendeinen Energiekonzern investieren, in irgendwelche. Du, was halt zum Beispiel nicht gehen würde, ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Apple und Samsung zusammen. Also Samsung ist natürlich ein viel diverserer Konzern als Apple, aber ich sag mal, Smartphone und generell Screen-Bereich hängen die ja schon auch irgendwie so zusammen. Und da hast du dann natürlich so Schwierigkeiten, wo du die halt klar gegeneinander abgrenzen musst.
Ja,
ich finde halt, wenn du jetzt sagst, du rechnest deinen Zeitaufwand mit ein und das finde ich ist halt als normale Person okay.
Ja.
Weil wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und müssen halt auch irgendwie, du musst deine Miete bezahlen oder deine Immobilie abbezahlen. Dann finde ich, hast du halt mit einem Aktien-ETF die gleich gute Strategie. Also klar, du schüttest das so mit der Gießkanne aus über das ganze Beet und er sucht sich quasi irgendwie 13 Blümchen aus. Wenn du Aufwand und Ertrag dann zueinander in Beziehung setzt, finde ich, ist das dann die bessere Option.
Ja, sicherlich. Und es ist auch, also vom Risiko her, es ist halt trotzdem noch sehr abhängig von der Beurteilung von ihm. Ne? Also und er hat natürlich auch seine Vorurteile oder seine Präferenzen.
Die haben wir ja alle.
Und Erfahrungen, die uns aber vielleicht auch ein bisschen trügen und weswegen vielleicht auch hier und da nicht immer die beste Entscheidung getroffen wird. Ich meine, der hat trotzdem 15,4 Milliarden Dollar, der wird das schon ganz gut machen.
Er weiß, wie es geht.
Ja. Anscheinend schon. Aber ja, ich meine, ich glaube auch er hat vermutlich ist nicht mit von der Straße gekommen und hat das gemacht, sondern hatte vermutlich auch einen gewissen Background. Genau, aber jetzt mal globaler gesprochen und nicht so sehr auf Ray Dalio persönlich, frage ich mich so, was sind denn die Gemeinsamkeiten? Also wir haben es eben schon angesprochen, ne? So von den Zielen her, die sind ähnlich, Inflationsschutz, Vermögen sichern, Altersvorsorge ist sicherlich auch ein Thema. Aber in welche Aktienklassen investieren die denn konkret und wo investieren wir vielleicht auch?
Ja.
Und da, wo sich so ein bisschen die Schnittstelle bildet, ist, glaube ich, so die Basics, die wir, du und ich und die Community vielleicht auch schon machen. Das sind eben Aktien, ganz klassisch. Immobilien ist auch für viele ein Thema, nicht für alle. Aber viele haben vielleicht ein Eigenheim oder vermieten eine Wohnung. Dann ja jetzt gerade vor kurzem sehr präsent die Edelmetalle, also Gold vor allem. Anleihen für die ganz geringes Risiko wollen, vielleicht auch noch eine Option, da kommen auch noch alle mit.
Oder ist ja auch also analog für uns halt wie ein Geldmarkt-ETF.
Ja, genau, richtig, so. Und jetzt ist aber der springende Unterschied, wenn du natürlich jetzt so Milliarden auf dem Konto hast, dann kannst du auch noch mehr machen. Da werden dir Möglichkeiten eröffnet, die du halt mit so, weiß ich nicht, 100.000 vielleicht gerade noch so machen könntest, aber dann müsstest du alles auf eine Karte setzen. Aber die natürlich mit Milliarden kannst du halt auch ein bisschen noch krasser diversifizieren. Und da ist jetzt momentan bei den Milliardären laut einer Studie der UBS, der Großbank, sind Hedgefonds und Private Equity immer beliebter.
Ja, klar, du hast natürlich hohe Einstiegshürden. Also wenn du jetzt, sagen wir, du bist Milliardär und du hast jetzt irgend so eine Investmentmöglichkeit, wo du sagen kannst, Mensch, wenn du da 5 Millionen reinsteckst, wir übernehmen jetzt so ein südkoreanisches Batterietechnologieunternehmen oder
voll.
So, weil die haben voll die guten Patente und Ding. Jetzt sagen wir, du besitzt 6 Millionen Euro, was schon ein krasses Vermögen wäre.
Ja, das wäre schön.
Aber dann wären diese 5 Millionen Einzelinvestment immer noch ein krasses Klumpenrisiko in
heftig.
In dieses, dass man da mit so einer Gruppe, mit so einer Private Equity Gruppe so ein Unternehmen übernimmt. Aber wenn du halt lass es nur 500 Millionen sein. Aber wenn du halt 2 Milliarden Euro hast, dann sind halt diese 5 Millionen Investment, die du reinmachst, die sind irgendwie okay gestreut.
Ja.
So. Und das ist halt einfach das Wichtige.
Ja, tatsächlich bildet sich so ein Trend ab bei Private Equity, dass auch so aus den Befragungen heraus Milliardäre sich, ich sag das jetzt ketzerisch, einbilden, naja, ich weiß ja besonders gut über Finanzen Bescheid. Ich kaufe mir jetzt so viele Anteile, dass ich richtig Mitspracherecht habe und dann räume ich da mal auf und dadurch wird es halt erfolgreich.
Klingt jetzt auch, also so wie du es schilderst, wäre es vielleicht auch ein bisschen overconfidence-bias, dass man seine eigenen Fähigkeiten ein bisschen überschätzt, vor allem wenn man aus einem anderen Geschäftsbereich kommt, aber das ist halt auch wahrscheinlich so ein bisschen der Effekt, wie wenn ich halt auch immer sage, ah, wie kannst du den Spieler als Linksverteidiger aufstellen und bla, aber jetzt sagt sich halt hinterher so schlau und am Ende ich habe halt keine Fußballlehrerlizenz und die Leute, die Trainer
und Profifußball schon,
genau, und keine Ahnung.
Also eigentlich wäre dein Maximum oder das, was eigentlich nach der Logik für dich in Frage käme, tatsächlich einen Fußballverein kaufen. Weil du hast ja voll viel Ahnung und du gehst jetzt rein und räumst da richtig auf.
Ich denke, ich habe voll viel Ahnung.
Ja.
Tatsächlich habe ich keine. Aber ja.
Also ich finde fair enough. Also ich finde halt, genau, also ich habe da eigentlich auch gar keine Meinung zu.
Es kann,
und ich glaube, es funktioniert auch an manchen Stellen gut. Aber man muss halt, und deswegen ist es auch für jetzt für euch, die Community, vielleicht weniger relevant, weil man muss da halt mit so einem hohen Investitionsvolumen reingehen, dass man überhaupt Mitspracherecht hat. Dass der Geschäftsführer sagt, ja gut.
Genau, das Wichtige, denke ich, bei so Investments ist einfach, das bringt es doch nicht, wenn du nicht mit am Tisch sitzen kannst.
Ja.
Und da hast du, finde ich, im Vergleich zum Beispiel jetzt bei einem Investment in einen Aktien-ETF schon den Vorteil, dass die Aktiengesellschaften ihren ganzen Aktionären rechenschaftspflichtig sind und da wird alles breit getreten von den anderen Investoren auf den Aktionärsversammlungen und sowas. Also
ja, es gibt ja auch jetzt inzwischen Anbieter, die wo auch du und ich quasi in Private Equity indirekt investieren könnten, auch mit weniger als, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Investitionsvolumen oder Millionen. Also über sogenannte LTIFs oder Dachfonds. Aber grundsätzlich hat das jetzt den großen Vorteil zu einem ETF?
Also ich sehe einfach den Vorteil nicht, weil du nicht mit direkt am Tisch sitzen würdest.
Ja.
So, und als Aktionär, egal wie klein dein Anteil auch ist, und bei Aktien-ETFs, also da sitzt du als Aktionär sitzt du mit am Tisch durch die Institution der Aktionärsversammlung.
Ja.
Und bei Aktien-ETFs hast du schon den Vorteil, dass die anderen Aktionäre, also du investierst ja quasi in tausende Aktiengesellschaften gleichzeitig und die anderen Aktionäre sind schon so ein gewisses Korrektiv,
ja,
das es da gibt. Deswegen, ich persönlich sehe es jetzt einfach nicht.
Nee.
Vor allem, es ist ja oft auch relativ teuer und
ich
finde, es ist schwer zu durchsteigen, wie die Funktionsweisen
intransparent
sind. Also ich finde es persönlich einfach relativ intransparent verglichen mit anderen Anlageformen, aber man sollte halt auf jeden Fall wissen, wie es funktioniert und die Risiken genau kennen.
Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also es klingt jetzt erstmal alles, es klingt dann natürlich exklusiv. Ich habe irgendwie direkt, also beziehungsweise in dem Fall ja dann indirekt Anteile, häufig ja auch in nicht die einzelnen Unternehmen, sondern eben in Private Equity Unternehmen, die wiederum investieren. Also es ist alles sehr indirekt. Also es ist halt eben kein Selbstläufer. Hedgefonds wiederum. Das ist ja nochmal, vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz aufklären, was ist denn überhaupt ein Hedgefonds? Also was kann man davon erwarten?
Also du hast natürlich, es ist ein aktiv gemanagter Fonds.
Richtig.
Es gibt Hedgefondsmanager, die verwalten diese Kohle, die da drin ist und die investieren die und das Ziel ist, den Markt zu schlagen.
So. Genau.
Und eben auch, oft geht es ja darum, wirklich Unternehmen zu finden, bei denen du, wenn du jetzt die umstrukturierst, Unternehmensteile verkaufst, wie auch immer, Leute entlässt, ist auch, was das dann häufig passiert, bei dem du dadurch quasi den Erfolg massiv steigern kannst und dann mit einem großen Gewinn verkaufen kannst.
Ja. Das Problem ist eben häufig, also es gibt auch Studien dazu und so, und es ist tatsächlich so, also first of all, da reinzukommen ist total schwer. Also es fängt bei so 100.000 Euro an und das ist schon eher bei den günstigeren. Dann zahlt man extrem viel. Du zahlst grundsätzlich 2%. Das ist ja schon deutlich mehr, als wir bei einem Aktien-ETF empfehlen und kaufen würden. Plus, die kriegen dann nochmal Geld, wenn es Gewinne gibt. Aber die zahlen nicht umgekehrt, wenn es Verluste gibt. Das ist ja klar. Dann auch ganz spannend. Da gibt es dann nochmal 20%. Also es sind extrem hohe Kosten. Einstiegshürde, das Risiko ist relativ hoch, weil man auch inzwischen weiß, dass die nicht unbedingt immer den Markt schlagen. Und da ist halt ein ETF tatsächlich die sicherere Variante.
Oder sie schaffen es halt mal und mal nicht. Also
ja, richtig.
Da ist halt einfach das, ja, du gehst halt auch viel Risiko. Dafür sind sie ja auch gemacht. So.
Richtig, also. Ja. Genau. Dann gibt es noch ganz andere, also dann gibt es halt noch das Thema Family Offices, nur um es einmal ganz kurz angeschnitten zu haben. Das sind dann tatsächlich Unternehmen meistens oder auch Banken, die kommen daher und sagen, wir machen alles. Wir machen Erbe für dich, wir machen rechtliche Beratung, alle Vermögensinvestitionen. Selbst das machen viele Milliardäre nicht. Also manche machen es nicht. Ich glaube, wenn es sehr komplex wird, dann schaut man sich das vielleicht eher an. Auch unfassbar teuer. Ähnliches Thema am Ende ist das Gegenargument immer die Kosten.
Ja, klar.
Also heißt für dich im Prinzip, also ich glaube, viel von den Zielen und viel von den auch so von den Strategien, der Grundstrategie, der Diversifikation weltweit, stimmt das, was die Milliardäre sagen? Und ich glaube, es ist auch ganz gut anwendbar. Aber braucht ihr jetzt deswegen einen Hedgefonds, ein Family Office, Private Equity Anteile?
Ja, ich würde halt sagen, genau, ganz klares Nein. Einfach auch aus dem einfachen Grund, dass das Risiko ungleich höher ist, weil du als Nicht-Milliardärin und Nicht-Milliardär viel härter fällst und es gibt kein Sicherheitsnetz und sowas und deswegen gleichzeitig noch das zweite Problem, das wir vorhin bei Ray Dalio hatten, dass du einfach auch nur begrenzt Zeit hast. Also deswegen würde ich schon sagen, einmal Notgroschen ist natürlich gesetzt. 3 bis 6 Monatsgehälter, absolut klar, führt einfach kein Weg dran vorbei. Siehst du auch die Milliardäre
haben Anleihen und oder
bestimmte
eben
Anlagen, auch eigene Immobilien und sowas, in Anleihen investiertes Geld, Cash, das man auf der Hand hat, um quasi so einen Notfallstopp zu haben. Und dann musst du natürlich einfach vernünftig, wie es für dich passt, zwischen Sicherheit und Rendite abwägen. Und der Aktien-ETF, finde ich, bietet halt, wenn du auch sagst, wie viel, du musst dafür keine Zeit investieren. Und das ist halt auch ein großer Gewinn, weil die knappe Ressource in unserem Leben, und das gilt für die Milliardäre wahrscheinlich auch, ist Zeit.
Also faktisch ist es ja so, dass also der Beruf eines Milliardärs ist, Milliardär zu sein. Wenn man ehrlich ist,
die sind ja dann Geschäftsperson sozusagen, Geschäftsfrau, Geschäftsmann.
Die sind einfach sehr viel damit beschäftigt, den ganzen Kram zu verwalten. Selbst wenn sie Family Offices und so weiter haben.
Du musst da nicht 40 Stunden ins Büro gehen oder ans Fließband oder ins Krankenhaus oder so, um für jemand anderen zu arbeiten, sondern du arbeitest halt für dein Vermögen und das ist halt einfach was anderes.
Richtig. Genau, das ist der Abschluss dazu. Also wir empfehlen natürlich nicht in diese ganzen sonderbaren extra.
Ich habe schon gedacht, ich kriege jetzt so eine Hedgefonds-Empfehlung. Schade.
Vielleicht das nächste Mal.
All in.
Ray Dalio. Bridgewater, let's go. Nein, aber
das schreib ihm mal auf LinkedIn.
Kriegt er bestimmt kaum Fragen. Ja, genau. Also heißt, mit dem ETF bist du mindestens genauso gut aufgestellt. Im Zweifel hast du weniger Risiko und auch einfach weniger Aufwand. So, jetzt gab es noch ein paar User-Fragen und die erste.
Ohne sage ich die. Oh, müssen wir User-Fragen beantworten. Ja. Aber mal schauen.
Aber auch Emil weiß was über Finanzen.
Nein.
Doch, ich glaube schon. Mehr als ich vielleicht gerade noch. Vielleicht hole ich irgendwann auf. Die erste ist von Lili Lev. Und sie fragt unterschiedliche Kosten bei Kauf statt Sparplan ETF.
Okay, also ob sich die Kosten, wenn du quasi eine Einmalanlage machst, von einem Sparplan unterscheiden. Also
ja.
Es hängt natürlich vor allem auch damit zusammen, also wie dein Depot strukturiert ist, also bei was für einem Depotanbieter bist du und hat der unterschiedliche Preise für einen Sparplan und für die Einmalanlage. Gibt es eine Grenze, ab der die Einmalanlage kostenlos wäre? Gibt es eine Grenze, ab der der Sparplan kostenlos wäre? Sind bei Sparplänen nur bestimmte ETFs kostenlos? Die einfache Antwort dafür ist tatsächlich mal in unseren Sparplan, in unseren Depotvergleich, in unseren Sparplanvergleich zu schauen. Da kannst du nämlich für dein Depot schauen, welche ETFs wir da empfehlen und auch wie das dann kostenmäßig aussieht.
Genau, also kann man gar nicht so pauschal.
Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden
habe. Ja, ich habe es auch so verstanden. Ich weiß nicht, ob es da, also da gibt es, also manchmal ist es teurer, manchmal ist es nicht teurer. Vielleicht kann man es so beantworten, hängt vom Depot ab. Grundsätzlich macht ein Sparplan natürlich trotzdem langfristig Sinn und nicht jeden Monat manuell kaufen zu müssen.
Also auf jeden Fall, genau, Sparplan, auf jeden Fall die klare Empfehlung. Allein schon, weil du sonst anfängst, jeden Monat zu überlegen, wie viel soll ich jetzt meine Rate für nächsten Monat aufheben, weil die Kurse gerade hoch sind.
Richtig.
Also dann kommst du so vom Hundertsten ins Tausende mit dem Sparplan, hast du es automatisiert, dann wird es einfach erledigt und du kannst dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
Genau, dann haben wir Sebastian Schiem, der fragt, wie gehen finanzielle Tipps ohne das Gefühl von ungefragter Meinung oder Übergriffigkeit?
Aber ich als Mann, super Typ, um das
ich kann es auch beantworten.
Ungefragte Meinung.
Vielleicht einfach Finanztipp-Link rüberschicken. Da musst du den Tipp selber nicht geben. Ja, ich glaube, es hängt einfach total von der Situation ab. Wie oft habe ich überhaupt Einblick in die Finanzen von anderen Menschen? Ich glaube, in der Familie geht das schon. Und ich finde, da kann man dann, oder sollte man auch öfters offen drüber reden, weil irgendwann geht es auch um Erbe und andere Themen. Wie oft ich jetzt mit meinen Freunden genau tatsächlich manche Freunde zeigen mir so ihr Depot und fragen so, ist es gut so? Und dann ist das natürlich die aktive Frage, würde ich da jetzt aktiv reingehen und sagen, sag mal, machst du das überhaupt richtig? Weiß ich nicht.
Ich finde auch, man hat immer so das Risiko, dass man in so eine dogmatische Diskussion kommt. Und für mich ist die einfachste Option, um das zu verhindern, also wenn so das Gespräch dazu kommt und man denkt sich, boah, ich würde der Person gerne eine andere Perspektive anbieten. Ich glaube, das ist so das, worauf Sebastian ein bisschen raus will. Wenn du so, du siehst, dass jemand, den du magst, vielleicht eine schlechte Entscheidung trifft und möchtest so ein bisschen auf so eine freundliche Art intervenieren. Und was mir da zumindest hilft und was das, glaube ich, abfedert, aber den Leuten aufzeigt, dass es eine andere Sichtweise auf Dinge gibt, ist, dass du dann zum Beispiel zu Leuten sagst, also mir persönlich hilft in dem Fall. Oder dass du sagst, ich persönlich finde das und das ist eine gute Option, weil dann sagst du das nicht so, wie wenn es ein unumstößlicher Fakt wäre, sondern du zeigst einfach der Person auf, dass du das anders machst und dass das deine persönliche Ansicht ist. Man kann das dann auch anders finden und du lässt den Leuten damit auch diesen viel einfacheren Ausweg, dass sie das auch verwerfen können, aber das erhöht, finde ich, die Chance, dass dein Rat angenommen wird, weil du das nicht wie so ein religiöses Dogma auf die Leute überstülpst.
Ja, das geht natürlich auch super gut. Was auch, glaube ich, ganz clever ist, ist, was ich gerne mache, ist zu sagen, ich habe da mal irgendwas gelesen, ich schicke dir einfach mal den Link zu. Weil das führt dazu, dass du nicht sagst, hey, ich habe das und das gelesen und ich bin jetzt schlauer und weiß deswegen mehr und vielleicht sollst du auch mal lesen, sondern so, ich glaube, da habe ich mal was zu gelesen, ich gucke mal, ob ich den Link finde, ich schicke dir mal was dazu. Und dann ist jetzt vielleicht ein Finanztipp-Artikel und dann lassen sie sich ja quasi von den Experten beraten und dann stellst du dich nicht in so eine Position.
Genau, du kannst
es
einfach outsourcen.
Aber es ist eine Gratwanderung, das ist nicht ganz einfach.
Tipp für Sebastian, source das einfach an uns aus oder an Sandy. Schick einen Link, dann hat man das oft ganz gut. Und einfach würde ich sagen, so, hey, schau mal, ich habe letztens was dazu gesehen, das fand ich spannend, finde ich, ist eine super Methode.
Und dann haben wir noch eine Frage von na.shayan. Was ist mit diesen ganzen Steuersparangeboten für ETFs, die auf Instagram beworben werden? Ich sehe die auch total oft.
Die sind auch in meinem Feed ganz, ganz oft. Steueroptimierte ETF-Anlage und sowas.
Du zahlst zu viel Steuern.
Mhm. Das sind meistens sind das Rentenversicherungen, die da beworben werden. Und in denen, die sind sozusagen der Mantel und in denen findet dann das ETF-Investment statt. Da gibt es auch Möglichkeiten, das steuerlich abzusetzen. Aber alles, was vorne steuerbegünstigt rausgeht, reingeht, geht hinten versteuert wieder raus. Also der Staat holt sich die Steuern dann halt am Ende, wenn ausgezahlt wird.
Ja.
Aber
plus Kosten.
Genau, diese Dinge sind oft einfach teuer.
Ja.
Und ist so eine generelle Regel, ein Investment sollte man nie aus dem Grund machen, weil man damit Steuern sparen kann. Sondern ein Investment ist ein gutes Investment oder es ist kein gutes Investment. Und Steuern sparen sollte nicht der Hauptanreiz sein. Deswegen da einfach vorsichtig sein und wirklich erstmal genau durchsteigen, was da verkauft wird. Und meistens sind es einfach Rentenversicherungen, aus denen man auch oft nur sehr schwer wieder rauskommt.
Super, dann haben wir es für heute.
Vielen Dank dir, Sophie.
Danke dir, Emil.
Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen in dieser ungewohnten Besetzung. Und bis zum nächsten Mal.